Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trotz intensiver Bemühungen um eine Waffenruhe setzen Israelis und Palästinenser ihre Kämpfe fort. Beide Seiten feuerten heute weiter aufeinander. Auch ein neuer Vorschlag von US-Außenminister Kerry droht zu scheitern. Er hatte eine einwöchige Feuerpause angeregt und wollte aber den Israelis offenbar gleichzeitig noch freie Hand bei der Zerstörung der Tunnel im Gazastreifen lassen. Am Abend verlautete, die Israelis lehnten den Plan in der jetzigen Form ab. Die Palästinenser haben noch nicht offiziell reagiert.
Gaza nach 18 Tagen Krieg. Eine Trümmerwüste. In Khan Yunis wird das Haus eines Hamas-Führers zerstört. Die israelische Armee greift weiter Stellungen der radikalen Hamas an, die aber versteckt sich in Wohngebieten. Die Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Mehr als 140.000 Menschen sollen auf der Flucht sein. Die Lage und der Mangel an nahezu allem werden immer dramatischer. Wir haben unser Haus verloren. Da haben wir das ganze Geld reingesteckt. Wohin sollen wir denn gehen? Der Konflikt weitet sich aus. In Ost-Jerusalem liefern sich Palästinenser heute Straßenschlachten mit der israelischen Polizei. Der Zorn ist groß, auch im Westjordanland. Das ist der Beginn eines Aufstandes, einer neuen, nicht gewaltsamen dritten Intifada. Wir sind solidarisch mit den Menschen in Gaza. Aus dem Libanon meldet sich der Hisbollah-Chef Nasrallah in einer seiner seltenen Ansprachen. Verspricht der verfeindeten Hamas Unterstützung. Wir beobachten ganz genau, was in Gaza geschieht und ziehen militärisch unsere Lehren daraus. Unterdessen feuert die Hamas weiter auf Israel. Die anfliegenden Raketen werden aber noch in der Luft zerstört, bisher 166. Das Ringen um eine Waffenruhe geht weiter. US-Außenminister Kerry hat offenbar einen Plan vorgelegt, Inhalt eine einwöchige Kampfpause und währenddessen Gespräche unter ägyptischer Vermittlung. Der internationale Druck steigt, beide Konfliktparteien sind gefordert. Das israelische Sicherheitskabinett, ein exklusiver Kreis von Ministern, berät bis weit in den Abend.
Zu den neuesten Entwicklungen nun live aus Tel Aviv unser Korrespondent Richard Schneider.
Ursprünglich wollte US-Außenminister Kerry bereits heute Mittag eine Pressekonferenz in Kairo abhalten. Dann hieß es nein, erst heute Abend, jetzt in etwa einer halben Stunde. Doch auch diese Pressekonferenz scheint zu scheitern. Das israelische Sicherheitskabinett hat einstimmig den Waffenstillstandsplan von Kerry abgelehnt. Man ist allerdings mit Kerry weiterhin in Kontakt, versucht weiter zu verhandeln und Verbesserungen für die israelische Seite hier einzufordern und herauszubekommen. Angeblich hat Khaled Mashal in Katar den Plan abgelehnt, jedoch die Führung der Hamas in Gaza angenommen. Also auch auf dieser Seite ist noch nicht alles geklärt. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg.
Im Iran sind nach Angaben des staatlichen Fernsehens Millionen Menschen zu anti-israelischen Kundgebungen auf die Straße gegangen. Allein in Teheran versammelten sich Hunderttausende am sogenannten Al-Quds-Tag, den der iranische Revolutionsführer Khomeini vor mehr als 30 Jahren eingeführt hat. Seitdem wird immer am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan gegen die israelische Besatzung Jerusalems protestiert. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. In Berlin kamen etwa 1200 Menschen zur Kundgebung anlässlich des Al-Quds-Tages. Sie demonstrierten gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen. Sprechchöre und Parolen mit antisemitischen Inhalten blieben weitgehend aus. Die Polizei war mit 1000 Beamten im Einsatz, um den Protestzug von einer Gegendemonstration zu trennen. Dort hatte der israelische Botschafter Hadas Handelsmann die Angriffe seines Landes auf den Gazastreifen gerechtfertigt. Es sei das Recht und die Pflicht Israels, sich gegen Provokationen zu verteidigen.
Am Absturzort des malaysischen Passagierflugzeugs in der Ostukraine haben die internationalen Ermittler noch immer keinen freien Zugang. Das Gebiet wird von den Separatisten kontrolliert. Australien und die Niederlande wollen jetzt eigene Sicherheitskräfte schicken.
In einem dichten Waldstück liegt das bisher größte Wrackteil der MH17. Erst jetzt wurde es entdeckt. Auch weitere Leichen konnten geborgen werden. Noch immer sind nicht alle Todesopfer gefunden. Am Flughafen im ostukrainischen Charkiw wurden auch heute wieder Särge verladen. Zwei Transportmaschinen brachten die sterblichen Überreste von weiteren 74 Opfern in die Niederlande. Internationale Ermittler am Unglücksort. Bislang konnten sie nur eingeschränkt arbeiten. Wegen der heftigen Kämpfe in der Gegend fürchten sie um ihre Sicherheit. Die prorussischen Separatisten betrachten den Absturzort als ihr Territorium. Sie haben sich bislang widersprüchlich dazu geäußert, ob sie internationale Polizei am Ort zulassen wollen. Australien und die Niederlande wollen eigene Leute schicken, um die Bergungsarbeiten zu sichern. Wenn man mich fragt, ob die Arbeit dort riskant ist, natürlich ist sie das. Wir sind da nicht in der holländischen Provinz, wir sind in einer Gegend, in der sich Separatisten und die ukrainische Regierung bekämpfen. Unterdessen eskaliert die Rhetorik zwischen Moskau, Kiew und Washington. Im russischen Staatsfernsehen hieß es heute, die Ukraine setze Phosphorbomben ein. Diese Bilder seien der Beweis. Die USA wiederum wollen Beweise dafür haben, dass Russland den Separatisten moderne, großkalibrige Raketensysteme liefere. Im ostukrainischen Slawiansk wurde gestern ein Massengrab entdeckt. Bis vor 3 Wochen war die Stadt unter Kontrolle der Separatisten. Mehr als 20 Leichen werden in dem Grab vermutet. Hier sollen Zivilisten, aber auch bei den Kämpfen getötete prorussische Separatisten begraben sein.
Die Europäische Union weitet wegen der Ukraine-Krise ihre Strafmaßnahmen gegen Russland aus. In Brüssel verständigten sich die EU-Botschafter jetzt im Grundsatz auch auf Wirtschaftssanktionen. Dazu gehören Exportverbote für Waffen und Hochtechnologieprodukte nach Russland. Außerdem soll Moskau der Zugang zu den EU-Finanzmärkten erschwert werden. Details werden noch ausgearbeitet. Ein überarbeiteter Entwurf könnte nach Angaben von Diplomaten Anfang kommender Woche vorliegen.
Ein französisches Kriegsschiff vom Typ Mistral. Die Lieferung nach Moskau ist umstritten, doch bestehende Verträge werden wohl noch erfüllt. Künftig aber könnte der Export von Rüstungsgütern nach Russland verboten werden. Die geplanten Sanktionsverschärfungen finden in Berlin breite Zustimmung.
Der Absturz von MH17 war wirklich ein Einschnitt. Und diese dramatische Katastrophe wäre eine Möglichkeit gewesen, für Präsident Putin seine Politik zu verändern. Die Grenze zu kontrollieren, das Einsickern von Kämpfern zu unterbinden und dabei mitzuhelfen, diese Katastrophe aufzuklären. Er hat diese Chance nicht ergriffen und deswegen müssen wir politisch reagieren.
Lediglich die Linke warnt vor einer weiteren Eskalation.
Ich halte diese Sanktionsdebatte für absurd und ich finde, dass Europa oder vor allen Dingen auch die europäische Wirtschaft sich damit natürlich vor allem ins eigene Fleisch schneidet. Die US-amerikanischen Unternehmen sind die lachenden Dritten. Es ist nicht der Weg, den Konflikt in der Ukraine zu befrieden.
Deutsche Unternehmen spüren bereits einen deutlichen Rückgang im Russlandgeschäft und hatten deshalb vor noch schärferen Sanktionen gewarnt. Doch nun lenkt auch die Wirtschaft ein.
Wenn es unvermeidbar wird, wenn es im politischen Raum entschieden wird, noch einmal, dann wird die Wirtschaft hier dabei sein. Aber dann müssen es Sanktionen sein, die nicht automatisch in eine Sanktionsspirale führen und von denen man auch wieder herunterkommen kann.
Die Vorschläge aus Brüssel bedeuten einen Einstieg in Wirtschaftssanktionen. Das hatten sich die Staats- und Regierungschefs bisher immer als letztes Druckmittel aufheben wollen. Nun könnten erstmals ganze Wirtschaftsbereiche betroffen werden, neben Rüstung auf Finanzen und Hochtechnologien. Nur der Energiesektor ist bisher von Sanktionsplänen ausgenommen.
Zentrale Fragen zu den geplanten EU-Sanktionen gegen Russland beantworten wir auf tagesschau.de. Etwa, ob sich der Streit zwischen Brüssel und Moskau zu einem Handelskrieg ausweiten könnte. Der 20. Welt-AIDS-Kongress im australischen Melbourne ist mit einem Appell zu Ende gegangen. Menschen mit dem HIV-Virus dürften nicht diskriminiert werden. Die Teilnehmer erklärten, Ausgrenzung bringe Infizierte dazu, sich zurückzuziehen und das erschwere den Kampf gegen AIDS. Die Vereinten Nationen wollen die Krankheit bis 2030 besiegen. Weltweit sind nach UN-Schätzungen 35 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Allerdings wisse nur etwa die Hälfte davon.
Bei dem gestrigen Flugzeugunglück über Mali, hier erste Fotos, sind alle Insassen der Passagiermaschine ums Leben gekommen. Das teilte die französische Regierung mit, die eigene Soldaten vor Ort hat. Nach jüngsten Angaben waren 118 Menschen an Bord. Die Regierung in Paris vermutet, dass schlechtes Wetter zu dem Absturz geführt hat. Klarheit soll die Auswertung der Flugschreiber bringen.
In der bayerischen Verwandtenaffäre muss der frühere Chef der CSU-Landtagsfraktion Schmid mit einem Prozess rechnen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Anklage gegen ihn eingereicht. Sie wirft ihm vor, mindestens 340.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nicht bezahlt zu haben. Schmid soll seine Frau und eine weitere Mitarbeiterin in seinem Abgeordnetenbüro als Scheinselbstständige beschäftigt haben. Lässt das Gericht die Anklage zu, drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Der Deutsche Fußballbund will vorerst keine Länderspiele mehr in Bremen austragen. Damit reagierte er auf den Plan des Bremer Senats, die Fußballverbände an den Kosten für Polizeieinsätze bei bestimmten Bundesligaspielen zu beteiligen. Das für den 14. November geplante EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar verlegte der DFB nach Nürnberg. Ligapräsident Raubal nannte die Entscheidung richtig und notwendig. Bremens Innensenator Meurer sprach dagegen von einer fragwürdigen Strafaktion.
Die Nationalelf wird man im Bremer Weserstadion in absehbarer Zeit nicht spielen sehen. Das hat das DFB-Präsidium bei seiner Sitzung in Frankfurt am Main beschlossen. Eine deutliche Reaktion auf den Bremer Vorstoß zur Bezahlung von Polizeieinsätzen bei Bundesligaspielen. Genugtuung beim Präsidenten der Deutschen Fußballliga DFL, der auch DFB-Vizepräsident ist.
Wir haben ja auch durchaus mit Freude festgestellt, dass Bremen das einzige Land ist, was aus dieser Gemeinschaft der Innenministerkonferenz ausgetreten ist. Denn mit der Innenministerkonferenz haben wir, das ist der Deutsche Fußballbund, das ist die Liga, haben wir eine klare Übereinkunft gehabt, dass eben das Thema Polizeikosten nicht auf die Tagesordnung kommt.
Die Bremer Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, die DFL an den Kosten für Polizeieinsätze bei risikoreichen Ligaspielen zu beteiligen. Die Wahrung der Sicherheit außerhalb der Stadien sei Sache der Polizei, sind sich DFB und DFL einig. Für die Sicherheit in den Stadien bezahle man jährlich eine Summe in zweistelliger Millionenhöhe an private Sicherheitsdienste. Die Deutsche Polizeigewerkschaft reagierte mit Unverständnis.
Hier versuchen zwei Verbände Arm in Arm ein gewähltes deutsches Parlament zu erpressen. Das geht so überhaupt gar nicht.
In Nürnberg dagegen darf man sich auf die Weltmeistermannschaft freuen. Dorthin hat der DFB das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar verlegt.
In Bayreuth haben heute die 103. Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Eine Neuinszenierung ist in diesem Jahr nicht im Programm. Den Auftakt machte am Nachmittag die Wiederaufnahme der Oper Tannhäuser und die begann mit einer Panne.
Das hat es in der Geschichte der Bayreuther Festspiele noch nie gegeben. Rund 20 Minuten nach Beginn der Eröffnungsvorstellung Tannhäuser ist schon wieder Schluss. Die Premierengäste müssen das Festspielhaus verlassen. Ein technischer Defekt stoppt die Vorstellung. Ein Käfig, der während der Inszenierung aus dem Bühnenboden fahren soll, steckt fest.
Wir saßen ja ganz vorne in der ersten Reihe. Es gab 2 Knall. Und ich denke, dass irgendwas gesplittert ist.
Ja, es ist eine Panne passiert. Das Ding ist nicht hochgefahren, gekracht und dann war es das.
Immer wieder was Neues. Ja.
Nach einer halben Stunde geht die Vorstellung weiter. Es ist diesmal keine Neuinszenierung. Sebastian Baumgartens Tannhäuser wird in Bayreuth schon seit 2011 gegeben. Der mittelalterliche Minnesänger in der Biogasanlage löste bereits in den Vorjahren beim Festspielpublikum eher Verwirrung als Begeisterung aus. Sieht man von der unvorhergesehenen Unterbrechung der Vorstellung einmal ab, war der Festspielauftakt in Bayreuth diesmal eher unspektakulär. Außer ein paar Stammgästen, die jedes Jahr kommen, gab es auf dem roten Teppich am grünen Hügel kaum Prominenz zu bestaunen. Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel fehlte, zum ersten Mal seit Jahren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. Juli.
Tiefer Luftdruck über Mitteleuropa sorgt zusammen mit feuchtwarmer Luft bei uns für durchwachsenes Sommerwetter. In der Nacht werden die teilweise heftigen Schauer und Gewitter seltener. Vor allem im Norden sind aber auch später noch welche unterwegs. In der Mitte und im Süden ist es zum Teil klar. Regional bildet sich Nebel. Morgen wird es im Osten meist freundlich mit nur vereinzelten Gewittern. Sonst gibt es mal Sonne, mal Wolken und besonders am Nachmittag Schauer und Gewitter, die zum Teil heftig ausfallen. Mit großen Regenmengen, vereinzelt auch Hagel und Sturmböen. Von den Gewitterböen abgesehen weht der Wind meist nur schwach, im Norden mäßig. In der Nacht bleibt es an den Küsten am mildesten. Am kühlsten wird es mit 10 Grad in den Mittelgebirgen und an den Alpen. Morgen werden Höchstwerte von 22 Grad am Alpenrand bis 31 Grad in der Lausitz erreicht. Am Sonntag wird es im ganzen Land wechselhaft, mit Sonne, Wolken und zum Teil heftigen Schauern und Gewittern. Darauf müssen wir uns auch zu Wochenbeginn einstellen. Dazu kommt am Dienstag zum Teil ergiebiger Regen.
Um 21.45 Uhr meldet sich Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Nahostkonflikt, Ringen um Waffenruhe und Wagner-Festspiele, Pannenpremiere in Bayreuth. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.